Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Lieber Kollege Augstein, herzlich willkommen zu diesem Podcast und ich sitze quasi Ihrem Mikro in unserem kleinen Podcast-Studio gegenüber und Sie sind gar nicht da. Nicht, dass ich Sie vermissen würde physisch, aber es ist schon eine Leerstelle, auch jetzt in diesem Podcast, inhaltlicher und aber auch physischer Natur. Wo sind Sie denn?
Buongiorno.
Oder sind Sie zu spät?
Was? Nein, ich bin nicht zu spät. Ich bin in Italien. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin hier in Italien von Venedig nach Florenz mit der Bahn gefahren und dachte, die Zeiten, in denen sich die Deutschen über die Italiener lustig gemacht haben, die sind echt lange her. Heute können sich die Italiener über die Deutschen lustig machen, denn hier funktioniert einfach alles. Der Zug kommt pünktlich, die Bahn ist sauber, die Leute sind nett und übrigens ist es auch gar nicht so teuer. Nichts von dem trifft für unser Land zu. Ich sag Ihnen das einfach nur mal so, ja. Der deutsche Hochmut hat uns einfach zivilisatorisch zurückgeworfen. Wir sind ein Drittweltland inzwischen.
Sie meinen, weil Sie in einem Touristenland als Tourist ordentlich behandelt werden, ist das jetzt ein Ausweis der industriellen und wie sonst ökonomischen Überlegenheit Italiens über Deutschland? Ich finde, das ist relativ kurz gesprochen.
Sie meinen, der Zug, der in dem Zug saßen Italiener, das ist die italienische Eisenbahn auf italienischen Schienen mit italienischen Zügen. Sie können einfach nicht wahrhaben. Und das ist übrigens schon ein Kernproblem unseres Landes, dieses Deutschlands, ist, dass wir immer gedacht haben, wir haben so die Nase vorn, uns kann sowieso keiner was, wir sind so super effizient, alle Leute halten uns für effizient, dann sind wir es wahrscheinlich auch und so. Und das war vielleicht ja auch mal so, keine Ahnung. Aber jetzt ist es offenkundig nicht mehr der Fall. Und ich kann immer nur sagen, guckt ins Ausland, da funktionieren so viele Sachen so viel besser als in Deutschland. Es ist einfach peinlich. Ich möchte am liebsten immer hierbleiben und nicht nur wegen der Züge, auch wegen des Essens, wegen der Menschen überhaupt. Ich weiß nicht, aber sie fehlen mir hier natürlich. Niccolo, Piccolo Niccolo. Fehlt hier.
Gut, Augstein, manchmal hilft es ja, sich vorzustellen. Sie stellen sich einfach auf die Piazza di Popolo in Südsonstwo in Italien auf den Dingsbums und sagen ganz laut in die Menge, hier möchte ich in Italien leben, weil die Züge so schön sind. Und dann kommt so ein kleines Wägelchen, das ist ziemlich weiß und nimmt sie mit. Und dann lernen sie eine Irrenanstalt Italiens von innen kennen, die ist wahrscheinlich auch total fortschrittlich im Vergleich zu den Deutschen. Ist ja okay. Aber eigentlich wollte ich über eine andere Irrenanstalt reden und die muss man jetzt auch wirklich so nennen, das ist die AfD. Weil in der AfD ja nun wirklich einiges vor sich geht. Also wir blicken mit einigem Interesse und einigem Amüsement auch auf Platz 1 und Platz 2 der Europawahlliste dieser Partei. Der auf Platz 1 musste gerade seinen engsten Mitarbeiter als chinesischen Spion in den Knast verabschieden. Der Platz 2, Herr Bistron, hat offenkundig, es sprechen immer mehr Indizien dafür, Geld aus Russland angenommen. Bei der Übergabe desselben hat er sich darüber beklagt, dass er zum Teil offenkundig 200-Euro-Scheine bekommen hat, mit denen man, wie er dann sagte, aber an der Tanke kein Bier kaufen kann, weil da werden halt 200-Euro-Scheine nicht genommen. Also kurzum, man fragt sich so, was kann sich diese Partei, die AfD, eigentlich leisten, bevor da mal das Dach wegfliegt?
Also ich fand es interessant festzustellen, dass der AfD-Politiker Kra einen Migranten offensichtlich beschäftigt. Denn es handelt sich um einen Deutsch-Chinesen, ich kann den Namen jetzt nicht aussprechen, Jian ist der Vorname, oder keine Ahnung, G-Punkt wird er abgekürzt, weil es handelt sich um einen Tatverdächtigen, noch nicht um einen Verurteilten, aber offensichtlich ja doch um einen Menschen, der kein reiner Bio-Deutscher ist, kein reiner Volksdeutscher, sondern ein Zugewanderter, offensichtlich sogar aus China. Das finde ich erstmal gut und beruhigend. Das bedeutet, die Anti-Migrationsrhetorik der AfD macht am eigenen Bürostuhl dann Halt. Das finde ich irgendwie gut. Und abgesehen davon finde ich die Geschichte so ein bisschen wirr, ehrlich gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt. Es handelt sich ja um Ermittlungen. Und in den Medien wird natürlich sofort gesagt, ja, da kann man mal sehen, die AfD dient sich den Autokraten an und hat eben ein Faible für Diktatoren oder diktaturähnliche Regime. Und das könnte man jetzt auch daran sehen. Ich weiß nicht, ist es nicht eher ein Zeichen dafür, dass es eine immer noch junge Partei ist, wo Leute nach oben gekommen sind, die in anderen Parteien das niemals geschafft hätten? Also ist das nicht immer noch Wie war die schöne Nazi-Formulierung? Ein gäriger Haufen?
Die Partei ist jetzt über 10 Jahre alt. Ich finde diese, wie soll man sagen, juvenile Unschuldsvermutung für Heranwachsende gilt nicht mehr. Ganz objektiv, 10 Jahre ist zu lang. Herr Krah ist auch kein irgendwie aus dem Himmel gefallener, sondern der hat sich sehr akribisch durch die Instanzen und Etagen dieser Partei nach vorne gearbeitet, um dann diesen Platz zu übernehmen auf der Gelegenheit. Das mag aber bei anderen Parteien auch passieren. Hat er den einen oder anderen Konkurrenten am Wegesrand mehr oder minder lediert zurückgelassen? Wie gesagt, das ist okay oder das kann passieren. Nee, das würde ich nicht gelten lassen. Also man muss, ich glaube, man kann objektiv sagen, wenn das in anderen traditionellen Parteien passiert wäre, so eine Vermutungs- und Vorwurfslage mit der Indizienlage so stark, wie sie ist, und das sind noch keine Beweise, aber eben Indizien, dann wäre bei anderen Parteien ein mittleres Erdbeben schon im Gange oder hätte schon stattgefunden. Ich glaube, das kann man als Befund sagen. Und jetzt können Sie sagen, jetzt kann man argumentieren, das ist bei den anderen Parteien zu früh und die AfD macht es genau richtig. Aber Augstein, erklären Sie mir, warum das bei dieser Partei, der AfD, so anders ist als bei allen anderen Parteien.
Ja, warum soll ich Ihnen denn das jetzt erklären, als wäre ich jetzt hier der große AfD-Versteher? Ich bezweifle, dass die AfD systematisch mit Russland und China zusammenarbeitet. Ich könnte mir vorstellen, sowohl der chinesische Staatspräsident als auch der russische haben mehr zu tun, als sich mit diesen halbgaren Vollhanseln rumzuschlagen. Ich glaube, es liegt tatsächlich am, also wenn Sie meine Vermutung, es ist nur eine Vermutung, geht dahin, es liegt am mangelnden öffentlichen Druck. Die AfD weiß, egal was sie macht, die Reaktionen in den sogenannten klassischen Medien, in der klassischen Öffentlichkeit, sind für Sie und Ihre Wählerinnen irrelevant. Also was Sie und ich jetzt hier sagen, interessiert weder die AfD-Politiker noch die Leute, die sie wählen, weil es eine parallele Welt ist mit eigenen Regeln und eigenen Reflexionsmechanismen. Insofern ist das sozusagen, Sie können es nicht vergleichen mit dem, was jetzt die CDU machen würde in so einer Situation. Die AfD ist in einem eigenen Öffentlichkeitsuniversum unterwegs. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Beobachtung, die man hier wieder machen kann. Die konnte man übrigens auch bei dem Höcke-Prozess machen, wo man sich ja auch fragen kann, wie funktioniert eine Partei, die solche Leute in der Öffentlichkeit hat? Ja gut, ist halt eine andere Öffentlichkeit.
Ja, das ist die entscheidende Frage. Ist das eine parallele Welt? A, und die Antwort lautet vermutlich, ja, das ist zumindest im Versuch eine parallele Welt. Und ich finde die praktische Frage, und die ist noch nicht beantwortet, ist die schon so hermetisch abgeschlossen, dass eben wirklich gar nichts mehr durchdringt, noch nicht einmal solche Skandale. Skandale von diesem Kaliber. Wo ja auch die normalen Bürgerlichen vielleicht sagen würden, okay, für Frieden, meinetwegen auch einen sehr russlandfreundlichen Frieden in der Ukraine, kann man schon sein, wie die AfD ja ist. Aber deshalb muss man sich von denen noch nicht schmieren lassen. Man kann für einen Ausgleich mit China sein und weniger Wettbewerb und weniger Systemkonkurrenz mit China sein und auch eine gewisse Neigung zu autoritären Regimen haben. Aber trotzdem muss man sich noch nicht einen Spion quasi ins Nest holen. Also diese Skandale, diese Vorwürfe sind eigentlich von einem Kaliber, das müsste die Außenwand um diese Parallelwelt ja doch durchschlagen. Oder ist es wirklich schon so weit, dass das alles scheißegal ist?
Na gut, dann muss ich Ihnen natürlich jetzt schon sagen, Sie wissen ja nicht, ob das jetzt russische Spione und chinesische Spione waren oder nicht, sondern das sind im Moment die Tatvorwürfe, die im Raum stehen. Und jetzt mehr wissen wir jetzt einfach nicht. Keine Ahnung, wie sich jetzt eine andere Partei verhalten würde. Es ist sehr schwierig vorzustellen, dass sie deshalb leicht den Kandidaten sozusagen austauschen würde, wenn gegen einen Mitarbeiter ein strafrechtlicher Vorwurf besteht.
Doch. Das wäre der Fall. Das sage ich Ihnen aus Erfahrung. Und das wissen Sie auch. Bei den allermeisten, bei den anderen Parteien wäre das der Fall. Dann würde man einen Weg finden, diese Kandidaten diskret aus dem Verkehr zu ziehen.
Gut, wenn ich jetzt AfD, dann übernehme ich jetzt mal die Rolle. Wenn ich jetzt ein AfD-Politiker oder Wähler oder Sympathisant wäre, würde ich sagen, ist vielleicht auch kein Zufall, dass diese Ermittlungen gerade jetzt kommen, vor der Europawahl, dass sie jetzt kommen, vor den Wahlen in Ostdeutschland, wo ja die AfD sehr, sehr gut dasteht. Da würde ich sagen, Strafverfolgungsbehörden und sozusagen klassische mediale Öffentlichkeit arbeiten hier zusammen im Vorfeld, um die Wahlchancen der AfD zu unterminieren. weiß ich nicht, vielleicht ist das schon eine Verschwörungstheorie, aber ich sage nur, wenn ich zu diesen Leuten gehören würde, würde ich das jetzt auch so framen, um es mal so zu formulieren. Ich finde, man hat bei diesem Höcke-Fall und jetzt schon wieder, aber auch bei ganz vielen AfD-Anekdoten gesehen, eine merkwürdige Beobachtung gemacht, nämlich, dass die eigentlich sich so verhalten, diese Politiker, als seien sie im Widerstand, als seien sie selber in einem feindlichen Umfeld wie Agenten, die sich tarnen müssen, die sich nicht zu erkennen geben dürfen, die geheime Codes haben, um sich untereinander zu erkennen, weil sie sich in einer permanenten Bedrohungs- und Bedrückungslage selber empfinden. Und das finde ich ganz spannend. Es gibt ja auch so theoretische Papiere von Herrn Kubitschek, gibt es ein sehr, sehr spannendes, in dem er den, können wir gleich nochmal drüber reden, den Leuten sozusagen Tipps gibt, wie man sich verhält. Nicht dieser rechte Verleger, Götz Kubitschek, ein Vordenker dieser neuen rechten Bewegung. Und ich glaube, wenn sie so weit sind und das viele Jahre lang machen, dann lösen sie sich einfach irgendwann ab. Dann erzählen sie auch im Fernsehen oder im Radio oder in Zeitungsjournalisten Sachen, wo sie und ich denken, ey, aber das ist doch erkennbar eine Lüge, das ist doch erkennbar Unsinn. Das kann der doch jetzt so gar nicht sagen. Was ist denn mit dem Typen los? Hat der Drogen genommen oder so? Aber in der Weltsicht macht das dann Sinn, solche Geschichten so zu erzählen.
Also Herr Krah hat ja unter anderem ein, ich glaube, 6-stündiges Interview mit einem Podcaster gegeben. Ob das jetzt gut geführt war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber unter anderem hat er dann, ging es um die Frage, will die AfD das Europaparlament abschaffen? Sagte Herr Krah, nee. Sagte der Interviewer, doch, das steht aber in Ihrem Programm. Sagte Herr Krah, nee, das steht da nicht. Sagte der Interviewer, doch, ich kann es Ihnen vorlesen. Hier steht es. Wir wollen das Europaparlament, das undemokratisch gewählte Europaparlament, abschaffen. Ja, das steht da, das ist aber verkürzt. Sagte er, nee, das ist die Langfassung Ihres Programms, da ist gar nichts verkürzt. Sagte Herr Krah, ja, das ist nicht verkürzt, da haben Sie recht, das ist die Langfassung. Aber das ist unglücklich ausgedrückt. Und sagte er, und missverständlich. Und dann sagt der Interviewer, sehr gut, bleibt er da dran, sagt, was ist an dem Satz, wir wollen das abschaffen, missverständlich? Sagt der Krah, ja, das ist unglücklich formuliert und er werde das ändern. Und da bricht dann diese Diskussion ab, wenn man so will. Und der Krah schiebt noch nach, Sie haben mein Wort, ich ändere das. Also der Spitzenkandidat der AfD, kurz bevor dann sein Chinese einschlug, sagte noch, einen der zentralsten Sätze seines Wahlprogrammes über 28 Etappen von einem Wahlparteitag, Europawahlparteitag, beschlossen, den ändert er jetzt mal so im Vorbeigehen. Ja, in was? Wir wollen es vielleicht abschaffen. Wir gucken mal, ob wir es abschaffen. Es existiert gar nicht. Das war in der Tat in einer Parallelwelt. Und ja, Sie haben recht, bestimmte Menschen, also dieser Kandidat lebt mit Sicherheit sehr tief im Rabbit Hole. Und manche Teile seiner Anhängerschaft gewiss auch. Aber nicht alle 20, 16, 20, 25 Prozent, je nachdem, wo Sie fragen, Prozent der Anhänger, die sagen, wir wählen nächsten Sonntag, wenn Wahl wäre, ob Landtag oder Europa, die AfD. Also die Frage ist doch, gibt es noch genug Bürgerliche, die noch nicht vollkommen besoffen sind und noch nicht vollkommen in dieser Erzählung, die Sie selber Verschwörungserzählung genannt haben, eingesponnen sind? Und das ist jetzt, glaube ich, das Experiment, was man am Beispiel von Herrn Krah und ob er diese Sache überlebt und Herr Bistron und ob er das politisch überlebt, sehen wird können. Gibt es noch Bürgerliche mit einem halbwegs klaren Verstand und ihren alten Mustern und ihren alten, wie soll man sagen, Kriterien und Maßstäben in dieser Partei oder ist sie komplett im Rabbit Hole verschwunden?
Sie nennen das das Rabbit Hole, also das Kaninchenloch, den Kaninchenbau, wo man abseits der Realität, keine Ahnung, unter sich ist.
Auf Alice im Wunderland.
Ja.
Wo man durchgeht und verschwindet und hinten kommt man eben im Wunderland raus.
Ich glaube, also wenn Sie sozusagen so ein Essay lesen wie den von Herrn Kubitschek, der heißt Selbstverharmlosung, ist glaube ich aus dem Jahr 2009, das ist so ein paar Seiten, ist jetzt nicht so viel, so ein relativ kurzes Stück Selbstverharmlosung heißt es, wo er im Grunde beschreibt, wie der Prozess des Eindringens in die Öffentlichkeit und dann des sich Breitmachens in der Öffentlichkeit und dann schließlich vielleicht die Übernahme dieser Öffentlichkeit abläuft. Das ist fast schon wirklich viral, also wie man sich sozusagen ausbreitet in einer Umgebung, die einen nicht haben will. Und er benutzt dort auch immer kriegerische Metaphern. Wenn Sie das lesen, ja, ich weiß nicht, Sie sagen Rabbit Hole. Er würde sagen, Sie und ich, wir leben in einem Rabbit Hole und es geht sozusagen darum, den Wirklichkeitsbegriff wieder umzuklappen und ihn wieder sozusagen auf die Füße zu stellen. Und das ist natürlich jetzt am Ende die Frage, wer sitzt im Rabbit Hole, die AfD oder wir? Und Sie und ich sind der Meinung, die sitzen im Rabbit Hole, die würden sagen wir. Und Sie sagen, es ist jetzt eine Frage der bürgerlichen Vernunft für die Leute in Ostdeutschland, da eine Entscheidung zu treffen. Ich fürchte, also meine Prognose ist, das hier wird überhaupt nichts ändern an den Wahlausgängen, um es jetzt konkret zu sagen, weil die Leute sagen werden, die Tatvorwürfe sind erstens unklar, zweitens vielleicht fingiert, drittens politisch motiviert und viertens weiß sowieso niemand, das ist auch nicht so wichtig und so scheißegal, irgend so ein Typ für China, was soll's. Da passieren ja immer ganz andere Sachen. Also ich glaube, es wird original nichts bedeuten.
Ja, da bin ich nicht so pessimistisch und das ist ja auch schon ein Werturteil, das nicht so pessimistisch zu sehen, weil die AfD ja in den letzten Monaten, letzten 6 Monaten ungefähr, seit Aufkommen dieser Geschichte Immigration millionenfach Menschen aus dem Land zu drängen, aus dem Land zu bringen, wenn sie einem wegen ihres migrantischen Hintergrunds, ihres fehlenden deutschen Passes oder meinetwegen auch nur wegen ihrer Nase nicht gefallen. Also seitdem das vor ungefähr einem guten halben Jahr publik geworden ist, neuerlich publik geworden ist und die Skandale seitdem ja nicht abgerissen sind, hat die AfD ungefähr in Umfragen ungefähr ein Viertel ihrer Anhängerschaft eingebüßt. Also sie war bei über 20 und jetzt, zumindest bei uns, bei RTL und NTV, mit einer Forsa-Umfrage bei 16 Punkten in der Sonntagsfrage Bundestagswahl. Ähnlich übrigens unsere Europawahlumfrage von vor ein paar Wochen, da war die AfD auch, glaube ich, bei 16. Also sie hat schon eingebüßt, als würde das, was wir jetzt hier verhandelt haben, doch wirken. Wirken im Sinne von, dass ein paar Leute sagen, wow, jetzt wird es aber echt ein bisschen schräg, ein bisschen sehr schrill. Jetzt lassen wir das mal. Möglicherweise funktioniert der alte Treibriemen eben doch noch. Der ganz normale, traditionelle Treibriemen, Streit, Skandal, Irre, sind nicht so gut für die Umfragewerte.
Aber gut, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt hier kein Wasser in Ihren Wein kippen, aber ich gucke mir das hier gerade an, diese Umfrageergebnisse, da liegt die AfD zwischen 16% und 19%, je nach Institut, und zwar bundesweit.
Genau.
Das heißt, Sie haben mit 16% bis 19% der Leute, die trotz dieser ganzen Sachen bundesweit sagen, sie wollen diese Partei wählen.
Ja. Naja, aber also, Sie dürfen nicht unterschätzen, also der Trend zeigt bei allen Umfragen nach unten, bei allen Umfrageinstituten, mehr oder minder steil, aber in jedem Fall nachhaltig, seit mehreren Monaten nun. Und das löst dann ja möglicherweise noch mehr aus. Also ein absteigender Trend verstetigt sich, weil Bandwagon-Effekt, die Leute dann sagen, naja gut, wenn alle anderen da auch gehen, dann ziehe ich mich vielleicht auch von dieser Partei zurück. Also ich finde zumindest, ist das offen. Und das Lustige ist ja, dass sie sehen, dass sie beobachten können, richtig fühlen können, wie die Parteispitze, Frau Weidel und Herr Schrupalla, das auch wahrnehmen, den entscheidenden Schnitt bei Herrn Krah und bei Herrn Bistron aber nicht wagen, noch nicht wagen, und es ihnen aber physisch ansehbar ist, wie unangenehm es ihnen ist, diese Typen verteidigen zu müssen und genau das nochmal zu wiederholen zu müssen, was Sie ja auch gesagt haben, das ist eine Verschwörung der Geheimdienste, der Medien, des Staates insgesamt gegen unsere Partei AfD und gegen diese beiden Spitzenkandidaten. Das tut denen sichtlich weh, das nochmal vortragen zu müssen. Und daran merken Sie, dass irgendwas auch in der AfD schon noch so funktioniert wie bei ganz normalen Parteien.
Also normalerweise bin ich ein sehr mitleidiger Mensch, wenn ich sehe, dass irgendwo jemand Schmerzen hat. In diesem Fall allerdings nicht.
Ein letztes Wort muss ich haben. Kann es sein, dass die AfD wirklich alle Vorurteile erfüllt gerade, bis ins Letzte, die sie sonst immer gegen die Politik, gegen die anderen Systemparteien schürt, nämlich irgendwie korrupt, inkompetent, fremdgesteuert zu sein, dann das ist sie gerade. Das ist doch irre, oder? Da entlarvt sich jemand selbst. Und damit könnten wir, wenn Sie wollen, auf Ihr Lieblingsthema kommen, weil die Selbstentlarvung von Benjamin Netanyahu, dem israelischen Premier, die schreitet in der Tat ziemlich voran, das sage selbst ich, der nun hier an jeder Stelle Israel verteidigt hat.
Also mein Lieblingsthema ist es erkennbar nicht, weiß nicht, wie Sie auf die Idee kommen. Wäre froh, wenn wir uns darüber nicht unterhalten müssten. Wir müssen uns aber deshalb darüber unterhalten, weil die Bundesregierung in Nachfolge von Angela Merkel gelobt hat, dass sozusagen ewige Treue zu Israel deutsche Staatsraison ist. Das heißt, Treue zu einer Regierung zu einem Land, was jetzt...
Sagen Sie es doch, wie Sie es meinen. Sagen Sie doch einfach Nibelungentreu, denn das ist, was Sie ja insinuieren wollen.
Nibelungentreu, das finde ich jetzt nicht so eine passende Metapher beim deutsch-israelischen Verhältnis. Wundert mich jetzt, dass Sie auf diese Idee kommen. Staatsräson reicht mir vollkommen. Mit einem Land, wo jetzt die amerikanisches Außenministerium einen Teil der Armee unter Sanktionen stellt und auch bestimmte politische oder zivilgesellschaftliche Organisationen in Israel unter Sanktionen stellt. Und die EU tut es auch. Also Siedlerorganisationen werden sanktioniert. Finde ich schon ziemlich irre, wenn man bedenkt, dass in Deutschland, wenn sie zu Sanktionen gegen Israel oder Israelis aufrufen, können sie keinen öffentlichen Raum mehr benutzen. Der wird ihnen dann nicht mehr vermietet. Naja, wieso? Der BDS-Beschluss des Bundestages führt im Effekt dazu, dass Leute, die sich für Sanktionen gegen Israel einsetzen, keine öffentlichen Räume mehr bekommen. Das amerikanische Außenministerium macht das. Das bedeutet, ich frage mich jetzt sozusagen, ob Leute aus dem amerikanischen Außenministerium oder von der EU-Verwaltung in Berlin zum Beispiel eigentlich noch in einem öffentlichen Raum auftreten dürften oder ob das dann Schwierigkeiten gibt. Entschuldigung, die Deutschen machen sich bei dem Thema total lächerlich und sind total isoliert. Und das ist mein eigentliches Thema, wenn Sie so wollen. Mein Lieblingsthema ist, wie unsinnig die deutsche Politik in dieser Frage ist.
Über die Unsinnigkeit der Politik der Deutschen und der deutschen Außenministerin können wir gerne reden. Aber wir hatten irgendwann mal uns in die Hand versprochen, Augstein, wenn Sie sich erinnern, in die Hand versprochen, dass wir bei diesem Thema präzis formulieren und nicht mit dem großen Kamm durch die Butter gehen. Der BDS, Boykott, Disinvest und was ist das S nochmal?
Sanktionen. Ja, kein Wunder, naja, gut, dass Ihnen das jetzt nicht einfällt, Sanktionen.
Ja, genau. Sie wissen, dass diese Organisation in einer Pauschalität gegen Israel ist, die ans Antisemitische grenzt oder diese Grenze gelegentlich auch gern mal überschreitet. Das ist wirklich was anderes, wirklich was anderes, als das, was die Amerikaner mit einer sehr gezielten Sanktion auf ein sehr gezieltes, benanntes Bataillon der israelischen Streitkräfte vorgenommen hat, den man, zu Recht oder zu Unrecht, mutmaßlich schon nachgewiesen, Verbrechen, Kriegsverbrechen vielleicht, Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorwirft. Das sollen die Amerikaner mit sich ausmachen und überlegen, ob das der richtige Angang ist. Es ist okay, es ist nur was anderes, als wenn Deutschland sagt, BDS, Propaganda wollen wir nicht in einem öffentlich finanzierten Raum haben.
Das müssen wir dann mal klären.
Verschiedene Dinge. Das müssen Sie wirklich auseinanderhalten. Und nein, jeder kann hier in Deutschland sich in den Deutschen Bundestag stellen und sagen, könnte sich in den Deutschen Bundestag stellen und sagen, wollen wir das den Amerikanern nicht nachmachen, mit diesen Sanktionen auf dieses Bataillon zumindest gezielt?
Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher. Eigentlich nicht. Also streng genommen, ja, vielleicht in den Deutschen Bundestag, aber ich glaube nicht, wenn Sie eine, also der Palästina-Kongress in Berlin wurde neulich abgebrochen und verboten. Man hat sogar dem ehemaligen griechischen Finanzminister eine Einreisesperre auferlegt. Das müssen Sie mal vorstellen. Man, das tun sonst wirklich nur autoritäre Regime. Leute, die im Prinzip ja, also wie gesagt, das war der Finanzminister eines EU-Staats, der durfte dann nicht einreisen, weil man irgendwie Angst hatte, dass er auf diesem Kongress irgendwas sagt, was die Leute hier nicht so gerne hören wollen. Und die Europäische Union hat gerade Sanktionen gegen gewalttätige Siedler erlassen und eine Siedlerorganisation. Ja. Ich könnte Ihnen jetzt genau vorlesen, was man diesen Leuten vorwirft. Das ist alles sehr, sehr unappetitlich und echt einfach krass, krasser gewalttätiger Terrorismus. Auch das wäre im Prinzip in Deutschland nicht möglich, weil Sie das meinen, mit dem BDS-Beschluss verboten ist. Sie können
in dem Augenblick war Deutschland nicht Teil der Europäischen Union, als das beschlossen wurde. Ah, da sind wir für 20 Minuten ausgetreten, dann haben die das beschlossen und dann sind wir wieder eingetreten. Haben Sie eine Schraube locker, Augstein?
Nein, unter dem Deckmantel sozusagen im Windschatten der EU machen die Deutschen dann sowas mit. Aber in Deutschland sind diese Debatten, das wissen Sie auch ganz genau, im Prinzip so nicht zu führen. Und mein Punkt ist, dass die Deutschen sich damit isoliert haben, international, dass sozusagen Leute ausgeladen werden, hier Leute Auftrittsverbote bekommen, Veranstaltungen abgesagt werden, die in Amerika, in Frankreich, in England ganz normal an diesen Debatten teilnehmen, diese Debatten führen und dass sozusagen selbst die offizielle Politik im Ausland viel, viel weiter ist in dem Versuch, mäßigend einzuwirken auf diese extremistische israelische Regierung und ihren Krieg im Gaza als die Deutschen. Und ich finde das, ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich finde, das ist eben unsere Staatsräson. Also, und ich finde, davon sollten wir uns lösen.
Ja, habe ich verstanden.
Wir müssen dieses Staatsräson-Thema muss abgeschnitten werden, weil es der deutschen Politik wie ein Mühlstein um den Hals hängt.
Habe ich verstanden, dass Sie das loswerden wollen und finde ich, tut mir leid, auch bezeichnend. Nicht zuletzt für einen Linken, wenn ich das sagen darf, mit allem Respekt, wirklich bezeichnend. Zweierlei kann man dazu sagen. Erstens, die Deutschen haben sich isoliert in der Frage und in der Positionierung zu Israel. Ja, das haben sie, und zwar auch durch ihre Geschichte. Das wird nie eine Position, die man mit anderen vergleichen kann, weil so Unvergleichliches zuvor geschehen ist. Und damit will ich Ihnen jetzt nicht mit der großen Keule kommen, aber das muss man wirklich im Hinterkopf behalten, wenn man die relative Positionierung Deutschlands im Vergleich zu anderen westeuropäischen, westlichen Ländern bis hin zu den USA bemisst und beurteilt. Das dürfen Sie nicht wegblenden. Das wäre ahistorisch und einfach auch wahrscheinlich unmoralisch. Zweitens finde ich, ja, offenkundig nehmen es zum Beispiel die USA an der Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Antisemitismus nicht so genau, wie wir das tun, wir Deutsche das in Deutschland auf deutschem Boden tun und wie ich finde auch zu Recht tun. Das Ergebnis dieser unterschiedlichen Vermessung der Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Antisemitismus sehen Sie inzwischen an den Elite-Unis. Jetzt gerade dieser Tage erst wieder, wo ein menschlicher Sperrkordon gebildet wurde, damit jüdische, meinetwegen vielleicht auch jüdisch-aktivistische Studenten nicht das Uni-Gelände mehr oder die Hörsäle mehr betreten konnten. Und dann hat sich eben irgendjemand erlaubt, das zu schneiden gegen Bilder von SA, HJ, was auch immer, Aufmärschen und Menschenketten gegen jüdische Studenten in den 30er Jahren, Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre in Deutschland. Und das sah halt verdammt nochmal ganz genauso aus, nur ohne Uniformen. Und wenn das Ergebnis von super toller Meinungsfreiheit in Richtung Israel und all den schlimmen Dingen, die da passieren ist, dann würde ich auf das Stück Meinungsfreiheit ganz gern verzichten, ja.
Also ich glaube, was Sie da jetzt gerade machen, ist natürlich eine kuriose Zusammenfassung dessen, was an den amerikanischen Hochschulen gerade passiert. Offensichtlich ist dort die Temperatur sehr, sehr hoch bei dem Thema. Ich habe gelesen in der New York Times übrigens, kann ich Ihnen und allen anderen Leuten nur empfehlen, wenn Sie sich über das Thema informieren wollen, lesen Sie keine deutschen Zeitungen. Das bringt einfach nichts. Sie sind zu schlecht informiert und berichten auch zu politisch gefärbt. Wir können dieses ganze Thema nicht mal mehr nüchtern wahrnehmen. Deshalb, also finde ich, hilft es, eine New Yorker Zeitung zu lesen, die nun auch des Antisemitismusverdachts vollkommen weit entfernt ist. Die New York Times, Entschuldigung, also darüber müssen wir jetzt hoffentlich hier nicht reden, die auch ein bisschen dichter dran sind vielleicht als die Kollegen der deutschen Medien, weil es ist ja die Columbia University in New York. Da können Sie also sehr genau nachlesen, eine Schilderung der Verhältnisse an den amerikanischen Elite-Universitäten, wo der, weiß nicht, die Temperatur im Konflikt so hoch ist wie seit Ende der 60er Jahre nicht mehr, seit den Vietnam- und Anti-Establishment-Protesten und wo die Spaltung quer durch die Studentenschaft und durch die Professorenschaft geht. Viele bewerten den Krieg in Gaza ganz, ganz anders als Sie und der Bundeskanzler und die Kollegen bei Spiegel Online. Viele erkennen in dem Konflikt, der in Gaza...
Wenn Sie noch weiter um den heißen Brei rumreden oder rumgehen.
Naja, das zeigt aber, dass Sie kommen anders nicht klar. Nein, es hat keinen Sinn. Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt jüdische aktivistische Studenten, die der New York Times gesagt haben, sie fühlen sich an der Universität nicht mehr sicher und sie haben sich bewaffneten Schutz organisiert auf dem Weg zur Uni und wieder zurück. Es gibt jüdische aktivistische Studenten an der Columbia Universität, die der New York Times gesagt haben, sie fühlen sich absolut sicher. Und sie halten auch nichts von Antisemitismus, aber sie protestieren gegen die israelische Politik in Gaza. Wenn Sie mir zuhören würden, und ich merke, das wollen Sie bei dem Thema nicht, weil wenn es zu komplex wird, dann geht halt Ihre Schwarz-Weiß-Malerei flöten. Wenn Sie zuhören würden, würden Sie merken, dass dieser Konflikt dort einfach sehr ernst ist und der wird ausgefochten. Und ich finde ihn noch gar nicht so trivial, ich finde ihn noch gar nicht einfach. Nur mit Ihrer Dichotomie zwischen, wer nicht für Netanyahu ist, ist ein Antisemit, kommen Sie da einfach nicht klar. Und das ist aber so, wie wir es in Deutschland inzwischen machen. Wir sind in Deutschland so, dass wir sagen, wer sich gegen die israelische Politik stellt, ist ein BDS-Aktivist und muss hier gecancelt werden. Und das ist halt in Amerika anders. Naja, sorry, na klar. Im Effekt machen Sie das schon.
Jetzt mal in Ruhe. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe Herrn Netanyahu nicht in dieser Form verteidigt. Nein, habe ich nicht. Im Gegenteil, ich habe gerade genau das Gegenteil gesagt. Und ich beschreite auch den Befund, dass hier jemand, der israelkritisch sich äußert, automatisch gecancelt wird. Dazu gibt es ganze Parteien, die israelkritisch sind. Ich finde nur, ist verharmlosend, wenn sie sagen, ja, da ist echt eine hohe Temperatur, ne, in der Debatte, das ist echt ein ganz schlimmes Ding da in den USA. Für Menschenketten, die jüdische Studenten abdrängen, weil sie Juden sind.
Ist doch Unsinn. Hören Sie doch auf.
Da finde ich,
lesen Sie den New York Times, da steht genau,
die geht einfach nicht.
Es stimmt, was die Schilderung, die sie machen, stimmt einfach nicht. Man hat den Leuten gesagt, go back to Poland. Man hat ihnen eine israelische Flagge geklaut und dann steht hier noch, Jewish students were splashed with water. Das ist das, was in der Columbia-Universität passiert ist. I don't know. Keine Ahnung. Ich finde es auch nicht schön zu sagen, geht zurück nach Polen. Hier würde man wahrscheinlich sofort wegen Volksverhetzung angezeigt werden. Dort ist es halt im Rahmen des innerstudentischen Konflikts um dieses Thema, keine Ahnung, sind halt junge Leute, die beschimpfen sich dann. Wenn Sie das alles mit der Antisemitismus, wenn Sie das mit der Antisemitismuskeule platt machen wollen.
Die haben ein anderes Verständnis für Meinungsfreiheit, auch bei diesem Thema. Und das sei ihnen gegönnt. Ich finde es nicht besonders appetitlich, aber meinetwegen, dann ist das eben so in den USA. Ich möchte es halt nur hier nicht haben. Aus Gründen.
Ja, und deshalb laden
das ist mein
Sie,
ganzer Punkt.
Und deshalb laden Sie den griechischen Ex-Finanzminister aus, weil der auf dem Kongress ist, wo geredet wird, was Ihnen nicht in Kram passt. Merken Sie nicht, dass Sie da das
Nein.
Kind echt mit dem Bade ausschütten?
Wenn er erkennbar eine antisemitische Verschwörungserzählung verbreiten möchte, wie alle anderen Teilnehmer, an die potenziellen Teilnehmer an diesem Kongress, und in der Sekunde, wo es losgeht, ist auch passiert, auch in seiner Abwesenheit, dann finde ich, kann man sagen, du, das brauchen wir heute nicht. Lass mal. Geh mal woanders hin. Geh an eine amerikanische Universität, da kannst du deinen Vortrag
genau.
haben, alles gut.
Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, autokratische Systeme laden demokratische Politiker aus, die im öffentlichen Raum Reden halten wollen und sich dann ja auch eine Gegenrede anhören können und die sozusagen dem offenen
Sie meinen,
Konflikt
auf dem Palästinenser, auf dem Palästina-Kongress hätte es dann eine Gegenrede gegeben?
Nein, aber ich glaube,
welchem
Herr
Stern leben Sie denn? Da wären
Herr
Sie nicht leben rausgekommen, wenn Sie gesagt hätten, Israel hat recht?
Herr Varoufakis ist, glaube ich, erinnern Sie sich noch an den?
Ja.
Das fand ich schon, das ist, für mich ist das wirklich ein aufrechter Demokrat. Den jetzt in so eine Ecke zu schieben, ist einfach mies. Also, sorry.
Also, aufrechter Demokrat kann ich nicht beurteilen. Wahrscheinlich ist das so. An dem Punkt hat er, glaube ich, eine Schraube locker. Und das deckt sich meiner Erinnerung nach auch mit seinen makroökonomischen Ansichten, mit denen er fast sein ganzes Land in die Luft gesprengt hätte. Wenn ihm Herr Schäuble, der vor kurzem bedauerlicherweise verstorbene Wolfgang Schäuble, nicht in den Arm gefallen wäre. Mit den schönen Worten, ish over.
Ich weiß nur, dass der Konflikt...
Apropos ish over, stopp. Nein, es ist die beste Übergangsleistung, die ich je gebracht habe, weil sie spontan war. Ish over kann man ja auch auf die Ampel beziehen, oder? Auf unsere Bundesregierung.
Ja, gut, das ist jetzt ein Thema, das freut mich, dass Sie dahin noch kommen, weil das macht mir dann auch wieder bessere Laune. Ich fand es toll, die Politiker-Metaphorik ist großartig. Ich glaube, Söder hat gesagt, die Ampel ist nichts mehr als eine Ruine. Also die Ampel ist eine Ruine. Ja, ich weiß nicht, es ist nicht so, da läuft es gerade nicht so rund. Nicht? Die FDP hat ein 12-Punkte-Papier verabschiedet. Ist wahrscheinlich kein Zufall, dass es ein 12-Punkte-Papier ist, weil schon mal mit einem 12-Punkte-Papier eine Bundesregierung ihr Ende gefunden hat, auf Betreiben der FDP. Lambsdorff, 80er Jahre, Sie erinnern sich, waren auch 12 Punkte. Und alle rätseln jetzt, will die FDP in Wahrheit die Bundesregierung beenden? Weil sie jetzt eben ein 12-Punkte-Papier vorgelegt hat, indem sie lauter Reformvorschläge macht für Sachen, die sie ja eigentlich auch machen könnten, weil sie sind ja in der Bundesregierung. Und
oh Mann, also, Augenschein, bitte. Ja, die Frage war, ich glaube, Herr Söder hatte auch das Wort von der Scheidungsurkunde geprägt. Also, das Papier zum Zwecke der Trennung. Oder ist es nur der Versuch, den Ehevertrag neu zu schreiben? Sie sehen, ich bleibe im Bild, im Sprachlichen. Also einen zweiten Koalitionsvertrag hinzulegen, denn das ist doch der Punkt. Die FDP kann das, was sie da fordert, alleine eben nicht umsetzen, weil sie, Achtung, nicht alleine in der Bundesregierung ist. Weil sie nämlich nur, keine Ahnung, was 12% mitgebracht hat in diese Bundesregierung und die anderen halt auch ein paar Prozente. Mit dem Ergebnis, dass man sich da einigen muss, sonst wird das nicht.
Ja, aber ich wusste nicht, dass man als Regierungspartei so Punktepapiere macht. Ich dachte, das macht man immer, wenn man in der Opposition ist und dann so sagt, so, und wenn wir an die Regierung kommen, dann ist hier unser Programm und so. Ich wusste nicht, dass man das auch macht, wenn man in der Regierung ist.
Sie nähern sich einem wichtigen Befund, beziehungsweise einer zentralen Frage. Ist die FDP Teil der Regierung oder Teil der Opposition oder, Achtung, Lösung 3, beides?
Hä?
Und vermutlich ist sie beides. Teil der Regierung und Teil der Opposition. Darum schreibt sie ein 12-Punkte-Papier. Und in der Regierung sagt sie, können wir aber leider nicht umsetzen. Tja, Was machen wir denn nun? Jetzt ist nämlich an diesem Wochenende auch noch FDP-Parteitag. Und vielleicht sagen die, wenn wir von den 12 Punkten nicht folgende 5 wirklich kriegen in dieser Regierung, dann gehen wir raus aus der Regierung. Finden Sie es eigentlich gut?
Ganz kurz.
Müsste diese Regierung auseinandergehen?
Also erstmal, naja, wenn man sich anguckt, wie die übereinander reden. Also nach diesem Papier, Sie müssen dann gleich nochmal sagen, was in dem Papier eigentlich drinsteht, weil Sie sind ja der Journalist von uns beiden. Ich nehme an, dass Sie das memoriert haben. Aber wenn man sich sozusagen das Klima in dieser Koalition anguckt, würde man sagen, die gehören irgendwie nicht mehr so richtig zusammen, weil die schimpfen so übereinander und reden auch so missachtend und fremd übereinander, dass man denkt so, also wie ich dachte, ihr seid, warum klärt ihr das nicht eigentlich intern in irgendwelchen Koalitionsausschüssen? Warum macht ihr das in der Öffentlichkeit? Ich glaube, der deutsche Wähler, die deutsche Wählerin hasst nichts mehr, als wenn sich seine Regierungsleute untereinander in der Öffentlichkeit streiten. Und wenn man das mal als Maßstab nimmt, den Streitpegel, würde ich sagen, die sollten sich trennen. Es ist so wie bei Eltern und Kindern, so wo die Kinder sagen, irgendwie, wisst ihr was, irgendwie, das macht doch hier für uns keinen Sinn mehr und so, könnt ihr euch nicht bitte trennen und so, weil es nützt uns nichts, wenn ihr zusammenbleibt.
Das sagen keine Kinder. Kinder sagen das niemals.
Ab einem bestimmten Alter schon. Und die Frage ist, ob wir nicht als Bürger dieses Alter auch inzwischen erreicht haben, sozusagen den Grad an politischer Reife, dass man sagt, Mama, Papa, das wird nichts mehr mit euch, trennt euch mal. Das ist eigentlich ganz traurig, aber auch ganz zutreffend.
Aber Augstein, wir trennen uns doch auch nicht. Ich meine, wir werfen uns auch Sachen vor. Sie haben mich eben wirklich wüst beschimpft beim Thema Israel. Das hat mir auch ein Stück weit wehgetan, wenn ich das sagen darf.
Aber Sie haben mich doch so doll beschimpft. Sie denken, wir brauchen ein paar Therapeuten. Das wäre nicht schlecht. Wollen wir jetzt nicht mal beim Thema bleiben und mal, ja, und mal unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was die FDP eigentlich gefordert hat? Bitte, Herr Blum.
Also die FDP hat ein Potpourri dessen gefordert, was sie immer fordert und noch ein paar Sachen draufgesetzt. Also Bürokratieabbau, ich glaube, da würden die beiden anderen Parteien mitgehen können. Die wollen den Soli weghaben. Also diese Sondersteuer, die es mal für die Deutsche Einheit gab. Die Deutsche Einheit ist schon ziemlich lange her, aber die Sondersteuer gibt es halt immer noch, zumindest für die 10% Bestverdienenden in Deutschland. Ein alter Wunsch, den nicht gekriegt zu haben, die FDP im ursprünglichen Koalitionsvertrag auch schon unterschrieben hat, also den Verzicht auf diesen Wunsch. Nun erneuert sie das, weil sie sagt, ist ja eine neue Lage. Die Rente mit 63 wegzuputzen, da könnte sie bei den Grünen sogar noch auf Zustimmung stoßen, weil die Rente mit 63, auch wir sprachen darüber, nicht das erfüllt oder das erreicht, wofür sie gemacht worden ist. Das sagen auch alle, inklusive übrigens vieler, vieler Sozialdemokraten selber. Aber das ist so eine Herzensangelegenheit des Kanzlers und des Arbeitsministers namens Heil. Das kriegen die nicht weggeputzt oder die Regierung ist weg. Und das Bürgergeld, da wollen sie auch nochmal irgendwelche Sanktionen verschärfen, die sind aber schon verschärft worden. Also in Summe ist das mehr so ein Haltungstext, der signalisieren soll, die Lage hat sich verändert, tiefe Krise, Deutschland wächst nicht mehr, wir fallen in der Wettbewerbsfähigkeit und anderen Faktoren schmerzhaft zurück und verspielen, vielleicht ohne es recht zu merken, gerade weite Teile unserer Zukunft.
Aber das glaube ich auch.
Und darum wollen die sagen, bam. Jetzt gehen wir dazwischen.
Sie sagen immer, ich bin ein Linker, vielleicht bin ich das ja auch, aber ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass wir unsere Zukunft verspielen. Wir fingen heute dieses Gespräch damit an, dass ich gesagt habe, ich bin in Italien Zug gefahren und es war ein reines Vergnügen, während es in Deutschland zum Heulen ist. Ich meine, das ist doch alleine schon so ein Ding. Ich habe jetzt gerade so ein Interview gelesen bei Spiegel Online mit so einem Unternehmensberatungsmenschen von Roland Berger, der gesagt hat, wenn in Deutschland jede zweite Rolltreppe nicht funktioniert, ist das auch kein gutes Zeichen. Und das ist es eben. Unter den Merkel-Jahren ist
es Der Roland Berger-Typ hat noch was gesagt, nur um es zu ergänzen, weil es wichtig ist. Der Roland Berger-Vorstand hat aber noch was anderes gesagt. Er hat nämlich gesagt, wir sind nicht mehr hungrig genug. Wir haben diesen Biss nicht mehr, was zu wollen und es auch durchzuziehen. Und es fehlen uns die Ideen und die Innovationen. Also der hat auch ganz viel, wenn man so will, FDP-Sound gebracht. Und ja, das mit der Infrastruktur, und da meinte er, stellvertretend die Rolltreppen, die hat er auch gemeint, aber vor allen Dingen hat er über die Haltung gesprochen.
Ja gut, das ist halt beides. Keine Ahnung, weil ich weiß jetzt nicht, jetzt ist dann schon wieder lustig, dass wir beide die unterschiedlichen Sachen betonen. Ihm ging es um die Mentalität, ja, und es ging sozusagen aber darum auch, dass der Staat an den entscheidenden Punkten sich zu zögerlich verhalten hat und falsche Investitionsentscheidungen trifft, falsche Sparentscheidungen trifft. Natürlich geht es letztlich auch darum, dass einfach Geld fehlt auf europäischer Ebene und auch auf Bundesebene. Woher das kommt, ist ihm dann ja offensichtlich auch letztlich egal. Ja, das würde auch ich alles sagen.
Aber dann wären Sie der Meinung, wenn ich es richtig zusammenfasse, die sollten auseinandergehen, weil sie einfach nicht zusammenbleiben können.
Ja, Ich glaube, ich werde inzwischen, danke, dass Sie da nochmal zurückgeführt haben, ich glaube tatsächlich inzwischen, und wir haben über das Thema schon ein paar Mal geredet, ich bin inzwischen an dem Punkt, dass ich sage, auf dieser Koalition liegt kein Segen. Ich finde die Arbeit, die da geleistet wird, handwerklich zu schlecht. Es hat auch keinen Sinn, immer zu sagen, aber als die große Ukraine-Krise war, da haben die das alles so toll hingekriegt. Also wie gesagt, ich möchte jetzt keinen großen europäischen Krieg, nur damit Herr Scholz beweisen kann, dass er in Krisensituationen auch kanzlern kann. Es ist so viel ist mir das dann doch nicht wert. Trennt euch!
Ich glaube, Sie übersehen einen Punkt. Also im Befund gebe ich Ihnen in weiten Teilen recht, was die Performance und die Leistung dieser Regierung angeht, aber wir unterschätzen, glaube ich, und übersehen alle einen Punkt, der ganz zentral ist. Diese Dreierkoalition ist ein Bündnis der Widersprüche, hat Kevin Kühnert gesagt, finde ich einen sehr schönen Begriff. Das ist eine lagerübergreifende, links von der Mitte, rechts von der Mitte, Koalition, und es ist zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte eine Dreierkonstellation, eine Dreierkoalition. Wenn das jetzt auseinanderfällt an diesen inneren Widersprüchen und vielleicht auch manchem schlechten Handwerk, dann sieht das für mich so aus, als würde das Modell Dreierkoalition an sich scheitern. Wenn das aber der Fall wäre, dann gäbe es keine Zukunft mehr im engeren Sinne. Dann gäbe es auf ein neues Wahlergebnis mit Neuwahlen ja dann mutmaßlich keine parlamentarische Antwort, die das System noch geben könnte, wenn sie Dreierkonstellationen sich als generell untauglich erwiesen haben. Denn zwei von diesen drei Parteien, die kleineren mutmaßlich, werden sie ja in der nächsten Koalition, dann unter CDU-Führung vielleicht, wiederfinden. Das heißt, wenn die jetzt nicht zusammenhalten und beweisen, dass eine Dreierkonstellation funktionieren kann, zumindest bis ins Ziel kommt, dann zerschießen sie das System, und zwar komplett.
Naja, Kevin Kühnert, den ich ja wirklich für einen sehr, sehr klugen Kopf halte bei der SPD, hat gesagt, dass es ein Bündnis der Widersprüche ist, als Ergebnis dieser Wahl.
Ja.
Weil das Wahlergebnis war so, dass nur eine lagerübergreifende Koalition möglich war, und das würde man eben im täglichen Miteinander sehen. Im Grunde hat er den Ball zurückgespielt an die Wähler und hat eigentlich gesagt, okay Leute, ihr wollt keinen Streit, das verstehe ich, aber ihr habt so gewählt, dass ihr eine streitbare Koalition zwangsläufig sozusagen bekommen musstet. Und sie haben natürlich recht, auch wenn diese jetzt zerbräche, müsste jede kommende Koalition vermutlich ja wieder eine Dreierkoalition werden. Das ist doch so, oder? Ich denke, dass oder glauben Sie, dass die große Koalition noch mal reichen würde? Nö, glaube ich nicht, nicht. Die bräuchten doch auch einen dritten Partner.
Also es ist eine gewisse bis große Wahrscheinlichkeit, dass es wieder eine Dreierkonstellation Koalition sein müsste.
Ja.
Das heißt, diese Ampelregierung.
Aber vielleicht würden die lernen.
Das heißt, diese Ampelregierung darf nicht auseinanderfallen. Um eines höheren Zweckes willen.
Gut, ich glaube, Politiker sind gut beraten, nicht um eines höheren Zweckes willen tätig zu sein, sondern sozusagen auch mit einer gewissen auf Sicht gesteuerten Pragmatismus unterwegs zu sein. Die höheren Zwecke, da werde ich immer skeptisch. Meine Hoffnung wäre, also ich glaube, Sie haben recht mit Ihrer Analyse, ich glaube nur, die Hoffnung ist, die lernen dann. Oder wenn jetzt die Regierung zerbräche, würde ich vielleicht die folgende Dreierkoalition sehen, okay, wir müssen uns hier zusammenreißen, damit es uns nicht so geht wie unsere Vorgängerregierung. Glauben Sie an die Lernfähigkeit des Menschen, des Politikers insbesondere?
Naja, Sie sind doch so ein großer Italien-Fan. Wie viel 250 Regierungen seit Kriegsende haben die gehabt?
Stopp! Ist interessant, ganz kurz, das ist echt ein interessanter Punkt. Das verstehen natürlich die Deutschen immer nicht, weil sie sich mit der italienischen Innenpolitik nicht auskennen. Die hatten zwar 275 verschiedene Regierungen, aber in diesen Regierungen saßen immer die gleichen Leute auf immer anderen Posten. Das ist sozusagen die italienische politische Kaste, war natürlich unfassbar personell stabil über all diese ganzen Jahrzehnte. Das ist ja bei uns anders. Bei uns ist ja so, wenn du raus bist, bist du raus und wirst irgendwie so Chef der Arbeitsagentur. In Italien bist du erst Postminister, dann Premierminister, dann Staatspräsident, dann Chef der Zentralbank und dann wieder irgendwas anderes, kommst als römischer Bürgermeister zurück und dann fängst du wieder von vorne an. Insofern ist das ist wirklich ein wichtiger Unterschied natürlich. Auch ganz schönes politisches System, was ein bisschen mehr
schön
so ist wie im alten Rom.
Sehr, sehr schön, wo die Leute wirklich mit dem Hintern am Sessel kleben, als wären sie Klimaaktivisten. Großartig. Die nichts können kleben am Sessel, und das ist dann Italien. Das ist nicht mein Vorbild. Ciao, ich bin raus.
Ti amo, Blume.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.